Luzi, darf ich dich aus aktuellem Grund gerade schnell auf einen... Hast du das Kotztäutchen bereit?
Nein, bist du sozusagen der Räuberkotzenplatz? Oder wäre ein Peach Webergag, wo man gekannt ist, der Räuberkotzenplatz.
Das ist nicht mal 10 Sekunden gegangen, bis der RZ-Gag ist.
Wieso
Kotztäutchen? Aber jetzt geht es los. Noch einmal rund. Yeah! Nochmal hoch.
Wieso willst du ins Business von der Stewbar?
Nein, was ist das?
Die männliche Farm? Stewards.
Stewards.
Das ist doch so ein Flug, so ein Flugbegleiter.
Ach so, nein, das ist doch so ein Luna Park Ansage. Weißt
du? Aha, du bist so natürlich im BA4. Bier.
Ich bin voll in diesen Messen drin momentan. Wirklich wahnsinnig.
Aber jetzt wird es mir. Du weißt
schon. Gehen wir nochmal hoch.
Nein, aber du weißt, wie sie so von Achterbahnen halten. Meine Frau geht aber auf jede im Europapark und ich habe so mal eine Reportage, etwa vor 20 Jahren, dann hat unser Radio noch Radio B1 geheissen, über wirklich ein harmloses, so ein Achtibändchen, das vielleicht, ja, 6 Meter hoch ist. Also man kann nicht von Achtibahn reden. Und ich habe nur schon vom Interview machen mit dem Besitzer, ist es mir schlecht geworden, vom Zuschauen, und ich musste oben abgeben. Also ich hätte
Kotztüten
gebraucht, obwohl ich nicht bin draufgegangen, sondern nur geschaut. Und eben wirklich ein Kinder, das irgendwie 5-Jährige drauf. Aber nein, das kann ich. Geisterbahn ist schon okay.
Jetzt muss man sich das vorstellen. Jetzt muss man sich das mal bildlich vorstellen. Das jetzt über den Podcast. Es ist immer schwierig durch den Gehörgang, audiomässig. Aber wenn man das sich vorstellt, der Luzi Fricke, ein gut fast 2 Meter grosser Mann, ein gestandener Mann von Format, der neben einer Achterbahn steht, wo 5-jährige Kinder draufgehen, wo ein paar Meter hoch rum ist, die Achterbahn. Die Kinder freuen sich, jubilieren, schreien zu den Eltern über, dass sie endlich auf die Achterbahn gehen können und der 2 Meter Mensch nebendran sich übergeben ist, überschiss hat er wohl.
Noch immer in der Matterhornblitz hat meine Frau mich draufgebracht und irgendein griechischer Name. Poseidon oder irgendeine zweite griechische Bahn. Das ist, glaube ich, die zweite war mit Strupp, das ist die Wasserbahn, die ist schon schlimm. Aber irgendein ist noch ein griechischer Name, wo eben auch 3-Jährige sogar drauf sind. Und ich habe wirklich Horror, ist die Fahrt gewesen.
Also, die darf man nie in einen Lunapark einladen.
Also, wenn es so eine Geisterbahn ist oder irgendein Büchsen werfen, das geht, das ist kein Problem. Aber einfach nicht.
Ach, Geisterbahn ist ja okay.
Das ist okay, ja.
Wirklich?
Kein Problem.
Das kann ich nicht so sagen. Dort bin ich dann einer, der Schisshass. Kannst du mich auf die Bahnen jagen? Okay, aber nicht auf die Geisterbahn. Ich finde scheiße, die Jumpscares nennen. Einfach, wenn es plötzlich irgendwie so ein Skelett plötzlich... Ich weiss ja, dass das alles nicht echt ist, aber nein.
Aber auch, warte jetzt. Nein, dann gehen wir mal zusammen auf eine Geisterbahn. Es gibt doch noch Fluch der Cassandra, wo auch viele sagen, oh nein, da wird es mir schlecht. Aber das war überhaupt kein Problem gewesen. Das ist so mit Spiegel. X Spiegel, wo man sich irgendwie meint, man sei auf dem Kopf, dabei ist es rein optische Täuschungen.
Illusionen.
Werden genau Illusionen. Aber das finde ich jetzt auch noch lustig, das ist kein Problem. Nein, es ist spannend, wie unterschiedlich die Menschen so Sachen wahrnehmen. Eben, ich habe wirklich, wie heisst die Horrorbahn da im Europapark?
Ich weiss doch nicht.
Silver Star.
Aha, die. Ne? Blue Fire gibt es doch noch.
Ja, das ist kein Problem für meine Frau. Und umgekehrt, was auf dem Schiff ein bisschen gewählt, das macht mir hingegen nichts. Und ihr ist es aber nicht so wohl. Ah. Also das ist spannend, wie unterschiedlich man so Effekte wahrnimmt.
Ja. Also wie gesagt, ich bin momentan so ein bisschen im Lunapark-Fieber, weil auch die Frühlingsmesse stattfinden. Und wir arbeiten ja auch noch dort, eben an der BA. Wir sind ja noch,
du musst den noch, oder darfst den noch
ja, raus, ja,
oder?
Ja,
das ist schon, es gibt doch immer die Pilzli da, die frittierten Champignons, gibt es die noch?
Sorry, ich bin behangen, weil du gesagt hast, es gibt doch noch Pilzli. Ich dachte, was für einen Trip gehen wir jetzt
hier? Überall hat es Pilzli, da sind wir schon wieder beim Peach-Weber.
Ja, oder das natürlich auch. Jetzt mehr der Drogenhintergrund. Aber ist egal. Ja, wenn wir mal loslegen.
Wir legen mal los.
Ich glaube, auch in den nächsten paar Minuten, das wird im wahrsten Sinne vom Wort eine emotionale Achterbahnfahrt, vor allem, wenn es um Shooten geht.
Energy, voll bei dir. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
Oh, Sensation und Blamage dermaßen nahe beieinander. Lieber Gruß Richtung Göpp-Halbfinal. IB gegen Biel oder eben Biel gegen IB. Das Resultat haben wahrscheinlich in der Zwischenzeit die ganze Nation mitbekommen. Auch Basel und Lausanne, die sich duelliert haben. Aber eben, der Fokus ist halt schon auf der David gegen Goliath-Aktion, die da stattgefunden hat. Da müssen wir mal beide Seiten heute schnell analysieren. Der Cup-Finale, was dann dazu kommt. Dazu natürlich eben auch in der Super League geht es in die Champions Group und in die Relegation Group. Endlich los. Endlich um Durst oder eben um einen Titel oder eben um einen Abstieg. Und die grosse Frage natürlich auch in der aktuellen Folge, wer schnappt sich ein Nazi-Stürmer? He? Carlo Ancelotti schlägt auch noch eine grosse Welle, wird er jetzt brasilianischer Nationalmannschaftstrainer oder nicht? Und last but not least auch eine grosse Diskussion, was ist aktuell gerade in den englischen Fankurven los, so punkto Choreo und so, da gibt es feierlich Diskussionspotenzial.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
Ich glaube, wir müssen schon einfach mit dem Göppe anfangen, oder?
Ja, unbedingt. Also. Bevor wir dann zur wunderbaren Arsenal, du hast auch auf das angesprochen, Choreo kommen.
Oh, aber da gibt es noch etwas Angst. Oh, da kommen wir nachher nicht drauf.
Genau.
Liverpool als Meister, Premier League gewonnen natürlich. Aber was dort dann abgegangen ist, das ist definitiv noch Diskussions- oder eine schöne Geschichte, einmal zumindest. Eine schöne Geschichte habe ich auf jeden Fall noch in der Hinterhand. Auf der kommen wir dann später noch drauf. Göpp, aber aktuell gerade. Ai, da.
Ja, Wahnsinn!
Heute Morgen noch bei den Kollegen von der dritten Halbzeit hineingelost. Lieber Gruß an dieser Stelle. Und dort ist also zuerst mal der Begriff für Young Boys schon wieder gefallen.
Ja, der haben wir es merken, der feiert die Renaissance.
Ist es wirklich schon so?
Ja, also pardon, wenn du gegen einen Drittligist, gegen einen Promotion-Ligist nicht klar
bist. Wo aber aufsteigt die Challenge League?
Das ist noch nicht gesagt. Ja, da braucht es ja schon noch ein bisschen. Kriens, ich will auch noch ein Wörtchen mitreden, plus Rapperswil. Also das ist sehr eng dort vorne. Aber egal, ob Challenge Ligist oder Promotion Ligist. Da gibt es einfach keine Ausreden. Ja. Logisch, der Penalty ist kein Penalty. Aber das darf jetzt keine Ausrede sein, finde ich.
Ja, also ich sage es mal so, die Leistung auf dem Platz selber aus Eibesicht habe ich nicht so katastrophal schlecht gefunden, aber eben auch nicht gut genug für...
die ersten 90 Minuten, pardon, war ein Desaster gewesen. Logisch, nach dem Gegengoal haben sie an die Wand gespielt, aber ich frage
mich... Ja, aber auch schon vorher, ist klar Chancen plus.
Es ist aber nicht zwingend. Aber wieso spielt man nicht von Anfang an so, wie ab der 110. Minute? Die letzten 10 Minuten, die waren wirklich überragend gewesen, hat man auch viel Pech gehabt. Ja, das
Lattenknauer noch
Lattenknauer, drin.
Wacome.
Wacome und so weiter. Und nachher das Goal vom Zimba, wo komisch für uns viele behaupten, es sei der Bedia gewesen, aber ist der Zimba?
Oh, im SRF nämlich. Er ist ja die ganze Zeit vom Chris Bedia geredet.
Ja, aber es war der Zimba gewesen. Ja, dass man den Ball her nach die Hand geht, ist natürlich auch viel Pech dabei, muss man auch sagen.
Ich hatte die Szene gerade nicht mehr genau vor Augen, aber dann, als ich es gesehen habe, dachte ich, wieso wird hier auf Hemd entschieden?
Also während der Szene habe ich es auch nicht gesehen. Nachher in der Wiederholung sieht man es dann. War hat ja dann noch eingegriffen. Aber der Ball geht an die Hand, ist viel Pech dabei. Aber Biel im Cup-Final.
Ich glaube, zum Match selber ist jetzt wirklich eigentlich schon alles gesagt worden.
Ausser bei der Penalty, die zum 1-0 führt, müssen wir gleich noch reden.
Ja, die ist jetzt echt eine Diskussion. Ja, die
ja,
müssen wir aufgreifen.
Wieso, dass der Defu Fobalmos, der Goalie, nicht reklamiert, nicht interveniert? Sie haben nicht gross reklamiert. Dort sehe ich ein grosses Fragezeichen. Wieso nicht der Defu Fobalmos zum Schiri geht und sagt, hey, nie und immer ein Penalty, ich ziehe ja zurück. Ich weiß nicht, wie oft er das nicht hat gemacht.
Also irgendetwas ist ja auch immer gesehen. Irgendeine Berührung habe ich auch das Gefühl. Also weißt du, so wahrscheinlich mit dem Oberkörper, dass er den rechten Fuß vom Biel getroffen hat. Also so
aber er zieht ja noch zurück, er kann sich ja nicht auflösen.
Ja.
Er zieht ja sogar zurück.
Also ich finde ich bin absolut auch der Meinung, dass der Penalty absolut Hanebüchen ist gesehen. Aber also der Alessandro Dudic, der Schiedsrichter, hat ja
noch... bin ich grosser Fan von ihm, ist super, der nach seiner langen Verletzung hat er irgendwie sein Comeback beim FC Breiterein gefeiert, der hat noch gelbe und rote Karten verteilt, also sehr nahbar. Aber er sagt ja, er würde es wieder so pfeifen. Und das finde ich schon noch speziell.
Er ist jetzt aber schon wieder zurückgekrebst.
Und der Aspekt, dass er Szene hat gehört.
Ja, eben. Und das ist ja genau
in dem Lärm. Wie willst du das hören? Er hat sogar auch schon mal bei Basel FCZ, wo er gerade für FCZ umstrittenen Penalty hat pfiffen, hat er das auch behauptet, er habe die Szene gehört. Also da muss es unglaublich gutes Gehör haben. Noch mit dem Fanlärm.
Also Fakt ist, er ist ja gut gestanden. Das hat er selber auch gesagt, aber das sieht man ja auch auf den Bildern. Er ist eigentlich recht nah bei der Szene selber gestanden. Mhm. Der mit dem Gehören weiss jetzt auch nicht genau, wie das kann funktionieren kann, aber er ist doch Anwalt, oder? Also der, das ist schon, wenn stimmt, er sich rechtlich auf oder Jurist auch zumindest, ja, wenn er sich rechtlich da auf dem Glatteis bewegt, aber also, ob du das gehörst, weiss ich auch nicht. Also, irgendwie der Fobalmoster, der von Fobalmoster kommt ja angeschlittert auf den Knie, auf den Bein halber so. Und ich glaube auch, eben, man sieht, er zieht ganz klar zurück. Und für mich ist aber das Gefühl irgendwie, dass er mit dem Oberkörper, halt mit der Brust, eben das Bein irgendwie noch getroffen hat, obwohl er zurückgezogen hat. Und aufgrund von dessen hat oder war der Wolfisberger nicht interveniert, weil es ja keine offensichtliche, klare, gemäss seiner Meinung, Fehlentscheid war. Ah ja, also wie gesagt, ich probiere das Ganze irgendwie zu analysieren und zu verstehen, warum ist es so entschieden worden, denn, wie es entschieden ist worden, oder? Also quasi der On-Field-Entscheid eben nicht mehr noch angegangen worden ist.
Ja, es ist ja schon schwierig, in Zeitlupe-Tempo zu erkennen oder zu urteilen, ja, ob es wirklich ein Penalty sein könnte. Und im realen Tempo ist es natürlich noch viel, viel schwieriger. Es ist so schwierig, so Szenen zu sehen. Also von dem her auch ein bisschen Entlastung für die Chiris. Aber gleich, wir haben eine Wahr. Und wenn man die Bilder anschaut, muss man sagen, ganz klar kein Penalty. Und ja, das habe ich schon Fragen zu sehen.
Aber das Problematische ist eben so die Regelauslegung vom VAR. Eigentlich heisst ja, der VAR sollte eigentlich nur eingreifen, wenn ein offensichtlicher Foul-Entscheid auf dem Platz stattfindet. Oder? Denn für das hat man eigentlich der VAR. Hat aber der VAR in der Zwischenzeit schon so manchmal eingegriffen, was nicht ein offensichtlicher Foul-Entscheid
war. Aber darum meine ich, das wird nicht konsequent.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das ist doch das, was für die ganze Konsternation eigentlich verantwortlich ist.
Absolut. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, wegen dem hat der IBNR gewonnen. Es hat ja schon vorher, nach 80 Minuten, dann, wo der Penalty korrigiert wird auf Freistoss. Ja, kann man auch diskutieren. Also es ist sicher nicht, soll nicht als Ausrede gelten, dass das IB jetzt da draussen ist. Aber gleich die ganze VAR-Debatte, die derart nicht konsequent wird umgesetzt, respektive gleich wird umgesetzt, da muss man schon irgendeine nachhaltige Lösung finden.
Hoppla, sorry. Ich habe mich so enerviert, dass ich mich verschluckt habe. Zumal die ganze Diskussion über Penalty oder nicht in der Nachspielzeit eigentlich die vorherige Szene, die du jetzt vorhin angesprochen hast, völlig untergegangen worden ist. Aber der Castro Timeri, der eingewechselt wird, 3 Minuten später mit eine Notbremse voll einfach vom Platz fliegt, wo ich muss sagen, vorher hat er einfach, also das ist einfach dumm.
Ja, das ist wirklich einfach nicht sagen.
Und gegen einen Promotion-Ligist darfst du nicht so stehen. Logisch, der ist nachher gegen Schluss zu suchen offensiver. Aber ein Castriot Imeri, der Heiland Donner einfach nochmal nicht erst seit gestern in einer Super League spielt, wo vor Jahren mal, ich habe gesagt, das wird das nächste Nazi-Aushängeschild. Und seither einfach komplett in der Versenkung verschwunden ist, irgendwie seit dem Transfer von
Servet zu Ibe. Wie ein anderer Spieler.
Und nachher kommst du, das habe ich auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt, wo es um Mohamed Ali Kamara gegangen ist, wenn du dann einfach nicht mehr regelmässig zum Einsatz kommst, dann musst du doch genau in diesen Situationen zeigen, wenn du eben dann eingewechselt wirst, dass du willst, dass du da bist und dass du fit bist und die aufdrängen für einen Startelf-Einsatz, aber doch nicht so den Fehler zuerst und dann den Fehler probieren auszubügeln. Die rote Karte dort finde ich absolut gerechtfertigt. Es ist eine Dummheit. Es ist ein Fehler vom Castro Timeri, ein Stellungsfehler vortragen, dass er dann so muss stoppen. Na, okay, gut. Ist halt dann so. Aber das darf nämlich nicht passieren. Und das ist für mich irgendwie nicht diskutiert worden.
Absolut, ist halt ein bisschen untergegangen, weil halt die Penalty.
Aber genau.
Der Penalty-Entscheid nachher alles hat verdrängt.
Das ist genau mein Punkt. Ja. Auch dort, Penalty oder nicht, ist das voll ausserhalb vom Strafraum oder ist es im Strafraum? Ja,
ich bin auch nicht schlüssig, ob ich eine neue Brille suchen muss. Aber er sagt dann nachher, der Alessandra Dudic, das Fuss faul sich entscheidend. Ja, mehr zu klammern, das ist ja offensichtlich, das sieht jeder. Aber das siehst du,
das habe ich ja nie gesehen. Das
Fuss.
Ich auch nicht.
Das ist ein Mysterium.
Also, ja.
Und wenn kann man sagen, dass das Klammern ist das außerhalb, innerhalb, wenn ist, es fährt ja logisch außerhalb an, aber die entscheidende Bewegung, die der Spieler aus dem Gleichgewicht bringt, ist die schon innerhalb schwierig.
Es ist wirklich ganz schwierig. Aber ja, ich sage es mal so, es ist von A bis Z ein ziemlich verkorkster Auftritt gesehen von IB, halt trotzdem.
Mhm. Und was ich auch noch spannend finde, was der Benny Huckel sagt im SRF, wieso der VAR nicht hat eingegriffen. Offenbar ist es so, dass
du meinst jetzt beim Penalty entscheidet in der Verlängerung.
Genau, in der Verlängerung, weil es Minuspunkte gibt bei der Bewertung von der Schiri und in dem Fall, dass der Wolfensberger, das sein Kollege, der Alessandra Dudic, nicht hat wollen, einen Scheiss auf Deutsch gesagt, ziehen oder um nicht hat interveniert, dass es mehr ein Systemfehler ist, dass, mit diesen Benotungen, die es offenbar gibt, weil da gibt es wie ein Tolken im Reinheft, wenn der VAR eingreift, für eine Schiri. Und der Benny Huckel sagt, wie eben, vielleicht hat es auch noch die Überlegung noch eine Rolle gespielt. Finde ich auch noch spannend.
Das ist ja so. Pro VAR-Einsatz bekommst du negative Bewertung über. Oder wird quasi die Note.
Also, wie es jetzt genau läuft, da bin ich auch überfragt. Aber der Benny Huckel hat das wie in Raum gestellt, ob das vielleicht noch eine Rolle könnte gespielt haben. Das finde ich noch spannend. Ja, das ist logisch, du bist ja kein Kollegenschwein. Wolfensberger sagt, ja, logisch, auch erkennen, aber ja, ich will jetzt der Alessandro nicht noch mehr in die Scheisse reiten, schon bei der ersten Szene da, eben beim ersten Penalty, wo er korrigiert wird auf Freistoss, jetzt darf ich noch ein zweites Mal. Also ja, das ist jetzt alles hypothetisch, aber das könnte vielleicht auch in einer Rolle gespielt haben.
Also, ja, aber wenn das wäre, das wäre ein Skandal. Wenn das wirklich so ein Faktor ist, stell dir dann mal vor. Für den VAR haben wir ja da, für dass es alles gegen kann kontrolliert werden. Und eben, würde mir ja auch als Fan nie anmassen können, die Schiedsrichter entscheiden. Du hast es vorhin auch gesagt, in dem Tempo, wo zum Teil auf dem Platz dann das alles passiert, so richtig können zu sehen auf Anhieb. Und eigentlich sollte ja der VAR als Tool da sein, für das können, noch zu verifizieren, die Entscheidungen selber. Und im Notfall eben auch können einzugreifen und sagen, hey, nein, es ist anders gewesen oder es ist so gewesen.
Ja, aber
und nicht als Schulbenotungssystem.
Ja, eben darum, es ist ein Systemfehler. Darum sollte man das abschaffen, dass es keinen Einfluss hat. Ja, irgendwie VAR-Korrekturen, dass die nachher auf das Zeugnis oder auf die Benotung von den Schiris folgen oder Konsequenzen
können. Oh, jetzt sind wir wieder dort. Jetzt regt man sich wieder die ganze Zeit über den VAR. Ja, wir haben schon eine Viertelstunde jetzt wieder über den Match verloren. Schlussendlich muss man sagen, ist es auch irgendwo geil, dass jetzt halt so zum 100-jährigen Jubiläum vom Schweizer Cup Drittligist im Final steht.
Ja, absolut. Halt schon das fängt doch an. Oh ja, wenn nicht immer die gleichen Mannschaften sind und eben, dass es so nicht unbedingt das Geld nur eine Rolle spielt. Wobei, im FCB muss man auch sagen, Ahmed Chef, oder ach, wie spricht man denn aus? Ahmed oder Ahmed Chef? Der Investor, der Zürcher Investor, der ja auch noch Clermont-Ferrand heisst, glaube ich, komplett.
Clermont-Foot.
Clermont-Foot, aber der Ort heisst, glaube ich, Clermont-Ferrand. Kennt ihr das noch so von einem Geografiespiel, wo das ein Ort war? Und Austria Lustenau ist er auch noch beteiligt. Also, ja, immer da die Konstrukte.
Also, das ist
ein bisschen wie à la Red Bull.
Ja, genau. er ist so bei einem Investmentprojekt oder Investmentteam dabei, wo, wenn es mir richtig ist, auch der Sportkoordinator, der Oliver Zesiger vom FCB
mitbringen. Der es auch ausführt, oder?
Ja.
Die Stadt. Statthalter, sagt man. Genau.
Also das ist eigentlich ein Zusammenschluss. Es sind die drei Teams. Austria Lustenau, Clermont-Foot und Biel, wo da ein bisschen supported werden mit einem finanziellen Background. Aber noch spannend finde ich ja eigentlich, dass das alles so Teams sind. Also Clermont-Foot ist das Aushängeschild eigentlich, aber ist trotzdem einfach in der zweiten
Liga. Der Schwelle zum Abstieg.
Ja, das. Austria Lustenau, ja.
Kann ich jetzt schauen, mit 10 Tagen. Genau, gegen Vienna. Und spielen zwar zu Bremen. kennt, kann ich ja noch ein bisschen ihre Fanszene versuchen, umzufragen.
Ja, das nehme genau. Ich aber wirklich noch.
Wenn da der Herr Schäfer wahrnimmt.
Und also, weißt du, ich meine, das, was ist denn das für ein Konglomerat oder für ein Team, wo eben einer sich so auf die kleinen Clubs eigentlich, also der irgendwie probiert, Geschäfte zu machen. Ich weiß nicht, wie durchsichtig es die ganze Geschichte ist.
Ja, wir hoffen natürlich, wobei die jetzt alle ein bisschen logisch, gleich mal ist Nummer 1 auch, Austria Lustenau Nummer 2, Biel Nummer 3 und dann hoffen wir, ja, vielleicht die besten Bieler dann nach Lustenau zu verkaufen, die besten Lustenauer dann auf Frankreich und ja, Ligue 2 ist halt da im medialen Fokus und dass man dann vielleicht den Tür mal in die Ligue 1 kann weiterverkaufen, das ist vielleicht ein bisschen das Konzept.
Ist ja auch noch so spannend, die haben auch noch, also noch so ein Nebenprojekt, dann sagen sie Young Bafana. Bafana ist ja die Nationalmannschaft von Südafrika. Genau. Sie haben quasi so ein Projekt, wo sie eben nachher noch zukünftige, hoffentlich Nationalspieler von Südafrika eben nachher noch supporten. Und, also da ist schon noch, ja, schon noch etwas dahinter.
Mir nimmt jetzt gerade Wunder, gleich mal, ich glaube wirklich am Rand zum Abstieg in die dritthöchste Liga. Oder das wäre natürlich fatal, weil dann wäre man natürlich nicht mehr so im medialen Fokus. Und dann müsste Herr Schäfer auch einen neuen Ligue-2-Club an Bord ziehen. Die Tabelle, da haben wir es. Gleich mal, ja, zwei Punkte hinter dem Abstiegsplatz. Also die müssen jetzt schon...
Hinter einem Abstiegsplatz?
Ja, und das als Absteiger notabene. Also nein, hinter dem 16., genau, der 17. und 18. steigt
ab. Also sie auf einem Abstiegsplatz, so?
Genau, hinter dem, wie sagt man, hinter dem letzten Platz, der nicht den Abstieg bedeutet.
Ja.
Genau, es sind noch zwei Runden. Ja, und gleich mal, die sind letztes Jahr gar nicht mehr auf dem Radar gehabt. Die sind vor der Saison noch in der Ligue 1 gewesen. Die sind Absteiger. Und wenn es so weitergeht, geht es durchgereicht.
Boah. Und auch der Präsident von Biel, der Dietmar Fäs, der Irrtum vorbehalten, aber wenn ich da so eine kleine LinkedIn-Recherche gemacht habe, der sagt auch, es sei Inhaber von Platz heisst es, Platz. Und ich dachte, was ist das Platz? Und das ist irgendwie so eine so grosse Industrie Besprechungen machen, mit Farbe und allem Zeug und Geschichte. Ich komme nicht draus.
Habe ich auch noch nie gehört.
Ich komme nicht draus. Und dort ist er auch noch irgendwie mit dabei. Also der kommt offenbar und da ist irgendwie noch mit Militär irgendwie drin, Militär der Marine und also irgendwie...
Das ist alles ein bisschen undurchsichtig.
Also offshore, also auf so Ölbohrinseln irgendwie noch tätig.
Alles ein bisschen obskur.
Irgendwie...
Also nicht so der Vorvorgänger, ich weiß nicht, ob inzwischen ist, glaube ich, noch ein zweiter am Ruder gewesen, aber Carlo Häfeli, sagt er noch etwas?
Ja.
Wirklich ein Hochstapler. Also nicht, dass er uns dann verklagt, aber ist, glaube ich, auch schon
als ist ja relegiert worden, oder?
Ja, genau. Das ist ein bisschen ähnlich bei GC. Der Horst Eckel hat es ja auch noch gegeben. Ein bisschen ähnlich, wo da die grosse Säge versprochen hat. Und dann ist es ihre Bruchlandung.
Also, ich muss sagen, look, ein unglaublich interessanter Club mittlerweile. Auch mit der Tissot Arena, ein schönes, schmuckes Stadion, wo man zu Biel hat, wird jetzt allerdings dann nicht gebraucht werden, sondern eben im Wankdorf wird gespielt. Das Finale daheim, was für IB wäre, sagen Sie jetzt mal so, in Biel ist ja immerhin ein anderer Berner Verein, einfach der Ehre, wo im Wankdorf spielt. Auf der anderen Seite gegen FCB. Und übrigens, noch schnell zu dieser Paarung. Machst du dir noch meinen letzten Satz in der vorherigen Ausgabe vom Ersatzbankflüster erinnern?
Du hast gesagt, FCB gegen FCB.
Nein, wir haben ja gesagt, ja, IB gegen FCB, das wird der Göpfinal sein. Es sei denn, der Ersatzbankflüsterfluch schlägt zu. Stell dir vor, wenn es plötzlich hieß, Biel gegen
Lausanne. Lausanne. Zwar noch, ja, und jetzt hat sich auch der FCB gleich durchgesetzt.
Lausanne war aber nah dran gewesen.
Ja, hat nicht viel gefällt, aber schlussendlich der Verlängerung... Ja, E-Bahn, Fußball, ja, also es hat sich keinen Stich mehr gehabt.
Es hat sich einfach auch während dem Match Qualität von den Spielern durchgesetzt. Schlussendlich einfach auch der Sherdan Shaqiri, der wieder, wo das Ausrufezeichen gesetzt hat. Und selbstverständlich dort, für mich über allem das Plakat, ich weiß nicht, ob es in der Mutanzenkurve ist, aber Habemus Sherdan.
Habemus Sherdan. Ja, das stimmt, das war ein schönes Transparent gewesen. So kurz,
Nach dem Ableben vom Papst.
Ja, absolut.
Weißt du, was Habemus heisst?
Wir haben jetzt einen Papst, ja. Habemus. Ja. Also ja, wenn der weisse Rauch aufsteigt.
Ja. Ja, das wird ja auch demnächst noch einmal passieren. Aber eben, und zu Basel hat man definitiv den Sherdan Shaqiri, der Papst, der König vom Reich neu. Ich glaube, den Titel darf man ihm schon fast geben, oder? Also war wirklich wahnsinnig.
Absolut.
Nein, was der mit
Reich... Er ist wirklich der Unterschiedsspieler.
Und ich glaube... Es ist nicht vermessen zu sagen, wahrscheinlich wird der FCB nicht nur Meister, sondern auch noch Cup-Sieger werden. Also das wäre dann wirklich, das müsste viel zusammenpassen, für das Biel da könnte im FCB...
Wieso würde bedeuten, nein, wir wollen jetzt nicht nochmal einen Fluch, aber es könnte bedeuten, dass der nächste Europa Cup-Saison Borussia Dortmund gegen Biel. Stell dir mal vor.
Das wäre okay.
Dortmund ist ja momentan auf Europa League-Kurs. Wenn Biel Cup-Sieger wird, sind die direkt in der Europa League.
Das wäre okay.
Man stellt sich mal vor, wobei der Dietmar Fes hat ja gesagt, er hätte so ein Scouer rüberkommen. Punkto internationale Spiel.
Das stimmt.
Also schon vor dem Halbfinale. So, das kommt irgendwie der vernuschelt, aber er denkt, das brauche ich ja eh nicht.
Darf man eigentlich in der Tissot Arena den europäischen Spiel spielen?
Nein, die wäre wegen Kunstrasen. Oder ist der nicht noch ein Teil Frauen-EM, oder? Biel. Du wartest hier um Vorbehalten. Du siehst, ich bin miserabel vorbereitet auf die Frauen-EM. Muss unbedingt ein Dossier. Gell, das Biel ist schon ein Spiel, oder? Und Biel ist ja eigentlich das. Ja, die Frauen-Nazi spielt ja immer oder sehr viel zu Biel. Jedenfalls Wankdorf fällt auch weg, weil wegen der Frauen-EM der Kunststrasse ist. Nein, Neuenburg wäre der Austragungsort, die Maladier vom FC Biel im Europa Cup.
Okay. Ja, also warte, jetzt lass mich das schnell noch verifizieren.
Jedenfalls ist der Kunststrasse in Tissot Arena das Hindernis. Aber sonst
könnte man... Das Spiel nicht gespielt übrigens, Frauen.
Aber wieso? Habe ich das denn geträumt? Oder irgendwie?
Ja, wahrscheinlich, weil sie vorher das Spiel gespielt haben. Die Frauen-Nazi. Ja.
Jedenfalls ist der Kunststrasse das Problem. Aber es hat schon etwas mit den Frauen zu tun, das habe ich nicht geträumt. Ja,
ich weiß
es darum, wer Biel in der Europa League spielt, sind die Matchen sehr wahrscheinlich zu Neuenburg. Okay. Ist ja auch nicht allzu weit, halbe Stunde.
Ja, wir werden es auf alle Fälle sehen. Aber spannend. Also spannend, was da passiert. Übrigens, Cup-Final-Ticket. Gibt es noch keine, oder?
Nein, gibt's noch. Biel hat gestern eine Mitteilung bekannt gegeben. Es sind noch nicht so weit viele Anfragen. Und das auch in den nächsten Tagen dann informiert wird. Aber es wird sicher, ich habe schon Stimmen gehört, dass es, ja, das wird ja nur halb voll sein. Aber
Biel
ist ja immerhin die 9. oder 10. grösste Stadt der Schweiz. Also die werden das Kontingent mehr als nur ausschöpfen.
Sie haben ja schon gesagt, also die Tissot Arena hat ja glaube ich 6'000 Fassungsvermögen.
Ja, die hat ja das Zehnfache können
verkaufen. Die haben ja noch angebaut für ein Halbfinale. Und die hat ja genau, das X-Fache können verkaufen. Und ist doch so, dass jetzt weiß ich nicht mehr, das Kontingent ist ja so oder so schwierig, dass das eigentlich unter beiden Mannschaften gleich aufgeteilt wird. Aber ein grosser Teil vom Kontingent geht ja nachher auch noch an SFV irgendwie, also da werden
dann noch Sponsoren und so weiter.
Und so weiter und so fort. Und müssen wir nicht darüber diskutieren, es gibt einen grossen Volksaufmarsch aus den Regionen Basel und Biel am 1. Juni im Wankdorf selber, da bleiben wir selbstverständlich dran und werden zu gegebener Zeit informieren, sobald es die Tickets vorhanden sind.
Genau, aber eben, der FCB müssen wir gleich noch schnell auch würdigen, ich würde sagen, im Endeffekt würdigen. Finalgegner, klar, zweimal im Rückstand, aber in der Verlängerung, also da hat man gewusst, das ist einfach eine Frage von Zeit, bis das Goal kommt. Eigentlich schon Ende reguläre Spielzeit.
Ja, und klar, über die Saison hinweg die beste Schweizer Clubmannschaft.
Absolut.
Auf den nationalen Plätzen. Ich habe jetzt gerade eine Statistik gelesen, wo mich überrascht hat, in der Super League bis jetzt, wer ist die beste Heimmannschaft?
Ist es nicht der FCB?
Scheibe.
IBE
punktemässig, glaube ich, 2 Punkte mehr vor dem FCB. Und in der Auswärtstabelle ist der FCB.
Ja, das ist die Auswärts. Haben den Unterschied gemacht.
Also
und auswärts IBL irgendwie fast in der Relegation Round. Logisch, ja, wenn man jetzt nur die Auswärtstabelle nimmt. Hätte ich jetzt gesagt, vom Schiff aus.
Ja, habe ich es noch nicht mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, es ist jetzt nicht mehr. Aber der Kollege von Sport.ch hat das schon gepostet heute Morgen, habe ich das gesehen. Ja, hey, machen wir mal auf die ganze Gab-Geschichte den Deckel drauf.
Wir machen definitiv den Deckel drauf. Gibt es etwas zur Super League zu sagen? Ist ja auch schon möglich, gleich mal ein Meister 4, theoretisch schon am übernächsten Wochenende, wenn jetzt Basel sehr wird schlägt und nachher weiterhin sehr wird ausrutscht. IB müsste auch noch patzen. Aber theoretisch kann es schon übernächste Woche so sein, dass der FCB den Meistertitel sichert.
Also ich habe das schon vor Wochen gesagt. Eigentlich ist der FCB nur zu stoppen, wenn sich, und das wünscht man ihm natürlich nicht, keine Wahl, aber wenn sich der Sherdan Shaqiri sollte verletzen. Und das ist einfach zum Glück auch nicht passiert. Und dementsprechend ist für mich absolut klar, dass der FCB Meister wird.
Absolut. Also, der müsste schon viel, viel, viel falsch laufen. Vor allem wegen dem Goalverhältnis. Es gibt ja noch einen Zusatzpunkt. Ist
es plus 40 oder was?
Ja, plus... jetzt lustigerweise geht die Auswärtstabelle. Die ist plus 20. Ja, genau, plus 40. Ja, in dem Fall ist sie lustigerweise daheim. Plus 20, auswärts plus 20. IB übrigens in der Auswärtstabelle auf Rang 8. Mit einem Punktendurchschnitt von einem Pünktchen. 16 Spiele, 16 Punkte.
Also eben, man merkt ja schon, das strahlt sich auch natürlich auch im Kopf wieder, aber vor allem mit der Liga, oder? Es ist einfach, der FCB hat das konstanteste Team auf einem wirklich guten Level hergebracht, oder die Leistungen, was in den vorderen Jahren absolut nicht der Fall ist, und in der Super League selber gibt es einfach keine andere Mannschaft, die so konstant unterwegs ist. Ich meine, IBE, die die erste Saisonhälfte komplett verschlafen hat, Lugano, Lausanne, wo die zweite Saisonhälfte komplett in Sand gesetzt hat, zum Teil. Also, ja, das ist die logische Quintessenz. Einfach,
Konsequenz, oder?
Konsequenz.
Du kannst einfach sagen, Quintessenz, das ist eigentlich ein schöner Begriff.
Das ist nicht nur aufgrund der Leistungen aus Basel, sondern einfach auch aufgrund der nicht erbrachten Leistungen aus dem anderen Stadion, der FCB Meister wird.
Ja, ist ja schon in letzter Saison so gewesen mit IBE. Ja, schon erstaunlich, dass die Konkurrenz derart immer schwächelt, wo jetzt in den letzten beiden Saison
aber
hat Mannschaften gegeben, wie Lugano, wie Servette, wie der FCL, St. Gallen etc., was eigentlich nicht viel mehr hätte gebraucht und es hat endlich mal wieder einen anderen Meister gegeben als IB Basel oder auch Zürich.
Aber wieso schafft es jede Saison nur ein Team konstant Hin- und Rückrunde wirklich gut über die Bühne zu bringen? Oder
also eben auch nicht einfach durchschnittlich, also überragend ist der Punkt, der Schnitt jetzt vom FCB im Vergleich zur Dominanz-Saison wie dann irgendwie zwischen 2005 und 2016 auch nicht. Das Gleiche gilt jetzt für IBE eben letzte Saison, also da, wo IBE die ersten Meistersaisons hat man ja um Weltenkonkurrenz distanziert, was ja aber auch schön ist, dass es endlich ein bisschen spannender ist, dass nicht irgendwie, dass man weiss, schon im Februar hat dieses Team 20 Punkte Vorsprung, ist schon entschieden, dass man jetzt einmal bis im Mai rein das Meisterrennen noch spannend ist. Ist ja eigentlich auch schön, spricht aber gleich nicht für die Liga.
Aber es sind ja Tendenzen, die man ganz klar erkennt jetzt in den letzten Jahren, oder? Also negativ, ich deute das jetzt als Negativ-Tendenzen, weil das heisst einfach, ist der jetzt mit der zusätzlichen Belastung, ist das jetzt, also man hat ja probiert, seit dem Corona-Jahr darfst du ja 5 Auswechslungen machen, oder? Im Vergleich vorher waren es 3 gewesen. Das heisst ja eigentlich, du kannst mehr durchrotieren, mehr frisches Blut, dementsprechend sollte die Mannschaft als Ganzes ja eigentlich fitter sein über die ganze Saison gesehen hinweg. Das wäre eigentlich, würde ja dagegen sprechen, dass man eine Saisonhälfte einfach komplett nicht mehr macht. Aber ist es dann auch noch die internationale Belastung? Sind es die Mehrspiele, die man hat? Sind es vielleicht aber noch die nationale zusätzliche Belastung mit einem Cup oder so? An was liegt es?
Nein, das hat jetzt Lugano die paar Europa-League-Spiele, was sie mehr hatten.
Ja, aber Lugano ist dann nicht eingebrochen.
Ja, aber das ist nicht wegen dem. Also das sind Profis. Also das ist Fakt, ja. Das sollte auch Motivation sein. Nein, ich denke einfach allgemein halt das Niveau, die Qualität von der Liga, von den Spielern. Wir haben noch nie so viele Spieler in der Bundesliga, in anderen Ländern gehabt. Ja, die Liga, die Superliga wird halt wie ausgekauft. Wir sagen doch auch, für die Liga spricht, aber wenn sie eben ausgekauft ist, leidet er natürlich auch Qualität darunter. Und darum, das ist jetzt meine Analyse aus der Ferne, ist Qualität sicher auch nicht besser geworden, weil halt andere Ligen einfach attraktiver sind. Sei es eben logisch Bundesliga, Premier League, wobei dort hat es jetzt nicht so viel Schweizer. Aber wir haben vor 5 Jahren, wobei jetzt Shaqiri, klar, die Liga natürlich jetzt enorm verstärkt, aber eben, wir haben keine geblieben Figuren mehr wie einen Guillaume Varro, wie einen Miralem Suleimani, wer haben wir noch gehabt?
Also Bibe jetzt?
Oder beim Liga FCB. Selber. Ja, halt schon grössere Namen, wir jetzt nicht mehr haben.
Ja, bei Lugano zum Beispiel Jean Zellar.
Zellar, oder eben vor Jahren Mo Salah, der in der Superliga gespielt hat. Das war halt schon unglaublich gewesen. Und der hat jetzt die Qualität halt schon ein bisschen drunter gelitten.
Aber was muss gehen jetzt im Sommer, in diesem Fall? Muss man die Finanzen jetzt investieren? Weißt, muss man jetzt sagen, okay, Clubs, wir tun Kassen auf und holen wieder Spieler? Oder
das hat sich jetzt der FCB bewiesen, dass es sich lohnt, eben mit dem Shaqiri, wenn man ein bisschen, wobei, ich weiß nicht, wie viel.
Wie nachhaltig?
Aber wird auch nicht jünger. Und ja, das Budget gesprengt hat jetzt auch der Shaqiri-Transfer auch nicht. Aber da muss man sich gleich überlegen, vielleicht einen Mittelweg zu finden. IB hat jetzt sehr viel Geld in Zukunft investiert, mit dem Campus, finde ich absolut richtig. Aber vielleicht wäre jetzt gleich Zeit da, aus IB sich mal ein bisschen die Schatulle aufzutun, für wieder ein bisschen Qualität auf dem Feld zu holen. Und ich rede nicht nur von spielerischer Qualität, sondern auch, es muss im Kopf stimmen. Eben bei IB, die sich von mir aus die Spieler ein bisschen zu wenig mit dem Verein identifizieren. Und das ist logisch, dass es auch nicht kann laufen.
Gut, ich meine jetzt, der Transfer, wo ja eigentlich schon länger darüber gemunkelt wird, auch IB, der scheint im Rennen so mit.
Kriegst du von Quad Vadua?
Unter anderem, also kann man auch noch sprechen, aber es geht mir mehr um Michael Guissens. Das wäre jetzt auch so einer, oder? Der Guissens, wo man, gut, ist noch ein bisschen jünger als Sherdan Shaqiri, ist aber einer mit internationalem Format, wo momentan noch bei der Hertha spielt, was bei Bayern allerdings dann nicht geschafft hat, wo auch sonst so
bei Gladbach. Nicht richtig. Also, pardon, bei aller Liebe und Sympathie, also das ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, der, glaube ich, den ganz grossen Unterschied kann machen, der jetzt in der zweiten Bundesliga spielt.
Boah, also bei der Hertha, also, naja, der gleiche hat 6 Goal geschossen und 7 Vorlagen gegeben. Ist, glaube ich, bei der Hertha in der 2. deutschen Bundesliga und Barto, aber glaube vom Niveau her ziemlich vergleichbar mit der Super League. Oder haben wir nicht viel schlechter, wenn nicht sogar besser, absolut etabliert.
Ja, aber jetzt auch nicht der Spieler, wo man sagt, hey, wow, jetzt muss ich gerade frei nehmen für das erste Training schauen, ist Michael Guissens jetzt auch nicht unbedingt. Also klar, ist sicher ein solider Spieler, aber ich denke, es würde jetzt nicht der Messias werden. Wie es jetzt eben ein Shaqiri ist worden.
Ja, okay, gut. Vielleicht.
Aber schon schwierig, eben. Du kannst natürlich auch nicht solche Spieler von so einem Shaqiri-Format in die Super League locken. Logisch. Von dem her.
Also, Shaqiri ist ja auch einfach nur in die Super League gekommen, weil er Schweizer ist.
Ja, und weil er Basler ist, beim FCB ist aufgewachsen, etc. Aber es ist natürlich schwierig. Von dem her, ja, jetzt von der Qualität der Rolexen, die auf dem Transfer wild ist, grosser Klaus Zog, ist ein Guissens sicher einer der besseren.
Von der interessanten Form. Aber eben, wie gesagt, das ist schon seit einem halben Jahr gestern das Gerücht rum. Vertrag hat er ja auch noch bis 27 bei der Hertha. Also, den müssen wir rauskaufen, oder? wie lukrativ das Ganze wäre, weiss ich dann auch nicht. Aber ich glaube, man müsste sich schon ändern aus Schweizer Club-Sicht wahrscheinlich mit der Akte vom Quad, wo du beschäftigen, der, wo jetzt gesagt, wo ja auch im erweiterten Nazi-Kader ist und eben selber sagt, hey, weil der Weg von Ludo Goretzras gerade ready für den nächsten Schritt.
Also zurück in die Schweiz, ja. Ich weiß nicht, ob das ein nächster Schritt ist. Also,
das ist aber meine Frage. Ich habe ja so das Gefühl, ist der nächste. Also, aber
vielleicht wieder ein Zwischenschritt für vielleicht mal Sprungbrett. Bundesliga, Liga. Müsste eigentlich schon das Ziel sein, aber jetzt vielleicht noch wieder zwei Saison in der Schweiz. Und nachher auch der Schritt, den er sich eigentlich wünscht, weil ich weiß nicht, die bulgarische Liga so eine Traumdestination ist. Aber ich denke, der Quad, den du hast, sicher eine Qualität irgendwie bei einem Mittelfeldclub der Bundesliga, wobei Freiburg ist mittlerweile ein Spitzenclub auf Champions League-Kurs. Aber so wie Freiburg würde ich Quad, den du hast, durchaus sehen.
Bei Freiburg? Wirklich? Ja, ich glaube, das ist schon einer wieder ein Mühe zu hoch. Die Lore. Gut, okay, bei Freiburg hat man momentan mit dem, wie heisst der vorhin?
Höhler?
Nein. Der Jung.
Adamu.
Adamu, genau. Aber ja, der nicht das Goal nicht bereicht.
Und Quad, was du abbreicht. Also Quad, was du an, ist jetzt sicher mindestens so gut wie ein Adamu.
Ich fände dort nochmal zukünftig wahrscheinlich so Augsburg, fände ich noch eine interessante Destination. Aber eben, wie gesagt, der nächste Schritt wahrscheinlich dann auch in der Super League. Also einer, wo man sich unbedingt müsste holen. Ich fände noch interessant, wenn es zu einer Paarung würde kommen, stell dir mal vor, wo ist der Kevin Bühat? Ja, ist er immer noch bei Sion? Stell dir eine witzige Situation so zum Kommentieren. Bühat und Dua
in der gleichen Gegend.
Bühat auf Dua!
Bühat auf Dua!
Das fände ich nachher noch geil. Ja, wer weiß, vielleicht noch Chatullen auf. Aber
vielleicht noch Ba, wobei der schon nicht ganz so ähnlich.
Ja, voilà. Also VV, der Quad, wo du aktuell marktwertmässig bei 3,5 Millionen Euro wäre ready. Wo siehst du ihn in der Super League?
Ja, er ist Berner. IB, warte jetzt im Sturm. Ja, hat man sicher, wobei man hat eine Iten-Wichinus-Phase. Ja, wird schon bald das Offensivpotenzial, aber vielleicht hat man ja, also hat er nicht irgendeine Fasnacht, muss unbedingt bleiben. Iten, denke ich auch noch, hat ein Entwicklungspotenzial, trotzdem nicht mal zu jungen Alter. Nein, eigentlich ist IB vor. Er hat genug Spieler, aber wenn jetzt Dua zu haben wäre als Berner, wäre vielleicht eben mit dem Christian Fasnacht zusammen einer, der so im Kopf stimmt. Also ich will das den anderen irgendwie nicht vorwerfen, dass sie das nicht haben, aber Identifikationsfigur könnte er sicher werden als IB-Junior, als Berner. Einer, wo die Fans wieder wegen ihm das Liebli kaufen. Das fehlt ja ein bisschen. Ich glaube, vor ein paar Monaten war es noch der Sandro Lauper gewesen. Also nichts gegen Sandro Lauper, ein super Typ. Aber früher hat man Varo-Liebli gekauft, Suleimani-Liebli und der Superstar. Also wenn du jetzt auf der Straße fragst, hey, was ist der grosse IB-Name, muss man auch zuerst überlegen. Jetzt sagt man natürlich auch Fasi, Christian Fasnacht. Aber das fehlt ein bisschen und zu so einem könnte sich ein Dua durchaus entwickeln.
Ich fände es noch interessant, der Quad, den Dua plötzlich beim FCSG anhört. Oder respektive
wieder zurückkommt.
Ja, ist doch bei Wiel gewesen, oder?
Bei St. Gallen
auch. Hat er auch noch eine Schnittvisite gemacht und dort könnte ich eben auch schon noch sehen, zumal ja auch Wilhelm Köbels wahrscheinlich dem Sommer dann weg ist.
In der Bundesliga, dort ist er ja im Gespräch.
Also dort würde ich unbedingt Matthias Hüppi mal noch anraten, vielleicht mal das Telefon in die Hand zu nehmen.
Genau, kennt ihr schon das Umfeld.
Ja. Auch bei Luzern sehe ich mit einem Quadratur natürlich Entwicklungspotenzial. Also da könnte man wahrscheinlich auch eine Win-Win-Situation. Zumal ja eben der FC. Jetzt, Quadratur braucht natürlich nicht einen Ausbildungsklub, das ist ja absolut klar, auch vom Alter her. So. Aber als Sprungbrett hat sich ja die Zentralschweiz wirklich gut eigentlich immer dargestellt. So.
Mhm. Aber eben zurück zu St. Gallen wäre das nicht fast eine Stagnation, wo der Dua eben IB, FCB, Servette ja, vielleicht.
Also meine, zurück, wenn du das als Stagnation anschaust, zurückgehen, dann müssen wir ja sagen, der ist IB außer Rang und Traktanten, weil bei IB hat er ja gespielt.
Ja, aber IB ist ein Club, der zu den Meisterkandidaten gehört. Du willst jetzt St. Gallen nicht absprechen.
Aber das ist ja bei St. Gallen genau das Gleiche gewesen. Auch St. Gallen hat einfach in der Rückrunde plötzlich angefangen, einfach zu stoppen.
Ja, und inzwischen ist ja Dua zum Nationalspieler gereift. Also ist schon vom Renommee, vom Status, hat er schon mindestens zwei Stege dritte Opsi gemacht. Ja, und darum denke ich jetzt schon, würde er sich sicher wünschen, zu einem Club mit ein bisschen grösseren noch grösseren, sage ich, Erfolgsaussichten zu wechseln. Ausser kann natürlich St. Gallen eine Euphorie entfachen.
Also die muss ja nicht mehr entfachen, die ist ja in der Ostschweiz oder so immer da.
Ja, aber wenn sie jetzt in der Top-Gruppe wäre, in der Meistergruppe, wäre die natürlich ungebrochen. Also ich denke, es ist mal Zeit, nach 25 Jahren, 2000 hat der FCSG das letzte Mal Meister, dass in der Ostschweiz, ja, dass man kann sagen, hey, der FC St. Gallen ist ein Meisterschaftsmitfavorit mit dem Publikum. Fantastische Fans, immer 20'000, so eine Euphorie. Ist eigentlich schade, dass der FCSG jetzt in der Relegation Group muss spielen. Aber das Potenzial wäre da. Yeah. Und vielleicht wäre ja, wie du sagst, eben Quadratura gibt es entsprechende Puzzleteile. Und vielleicht auch ein Jean-Pierre Nsame. Wie lange hat er eigentlich noch Vertrag? Bei St. Gallen.
Nee, ich glaube, also er ist ja momentan
wieder aufblühen.
Er hat noch verletzt.
Ja, ja.
Same hat noch den Vertrag bis. Ja, eben siehst du. Ende Juni. Also noch Ende Saison.
Ja, in dem Fall du auch für Same. Oder siehst du beide zusammen vor?
Ja, ist natürlich. Wie soll ich sagen, ist natürlich, also auf einmal, ich glaube, du als Ersatz für den Köbels zu holen, oder? Was natürlich noch, so die Spielanlagen sind ganz anders. Der Köbels mit seiner doch auch eher zum Teil schlachsigen Art, nicht, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, oder? Aber du siehst auch von der Größe her, ich glaube, der Quadro Dua ist schon noch der ein oder andere Zentimeter kleiner, ist ein weniger der Brecher, finde aber dort nachher noch von einem Jean-Pierre Nsame kann natürlich auch Quadro Dua noch 10 oder andere mitnehmen. Also so als Doppelsturmspitze.
Ja, könnte
und dazu nachher noch Christian Witzig, der auch noch aufläuft. Also ich meine, die Offensive ist ja schon immer eigentlich auch so ein kleines Prunkstück gewesen. St. Gallen. Und warum das nicht so erweitern oder eben nachher noch zusätzlich anreichern mit einem Quadro Dua? Fände ich interessant.
Spannend.
Und da wäre ich dann gespannt dann auf die nächste Saison. Und zumal ja eben der FCSG, du hast vorhin gesagt, zum erweiterten Favoritenkreis in der Super League zu gehören, ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Fall gewesen. Und man hat ja auch zumindest in der Hinrunde dazu gehört. Und hat aber dann einfach, ja.
Und im 2020 sogar, ja, bis kurz vor Schluss ja, mal Leader gewesen. Das ist dann die mit Demirovic etc. Ja, aber wär mal ein Farbtupfer, mal ein neuer Meister, eben, abgesehen von dem Trio FCZ, IB, FCB.
Zukunftsmusik. Luzi, komm, wenn wir noch schnell auf die internationalen Geschichten zu reden kommen, also ich nämlich mit dir auch noch schnell durchgehen. Ja, komm, wir machen zuerst noch die Trainerakte von Carlo Ancelotti. Hast du mitbekommen?
Ja, ich würde jetzt lieber brasilianischer Nazi-Trainer sein als irgendjemand in Saudi-Arabien. Also, obwohl ich vielleicht ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte. Aber er ist 65. Hätte er es noch nötig, jetzt im Pensionsalter noch ja, zu den Scheichen zu gehen.
Wir haben noch nicht einmal den Zeitstempel gemacht. Und das ist jetzt wichtig, glaube ich, für die Akte von Carlo Ancelotti. Es ist mittlerweile Mittwoch, der 30. April, um den Mittag rum. Gestern am Abend auf Instagram schnell beim Dings durchgegangen, wie heisst der Transferexperte?
Fabrizio
Romano. Merci, genau. Und er heisst, in seinem italienischen angehauchten Englisch, it's a done deal. Carlo Ancelotti will sein.
Was, Dundee United geht er?
Nein, it's a done deal.
A done deal, hast du Dundee verstanden? Das wäre auch mal etwas, der Carlo Ancelotti, der Seitenlinie von Dundee.
Carlo Ancelotti Liga. Will become the new head coach of the Brazilian national team.
Here we go.
So weit ist er noch nicht gegangen, weil er selber gewusst hat, die Unterschrift, die ist noch nicht im Trocknen. Und ein paar Stunden später kommt dann durch, der Carlo Ancelotti hat sich scheinbar, dass sie also zu Stand jetzt ist immer noch einfach ein Gerücht, aber es ist auch schon ziemlich viel dran, weil es eben im Internet rumgeistert wie wild. Der Carlo Ancelotti hat sich mit einem Verantwortlichen aus der brasilianischen Nationalmannschaft in London getroffen, nur zum sagen, hey, nein, ich mache es jetzt gleich nicht.
Aber jetzt habe ich nicht noch Real Madrid noch gesträubt.
Ich glaube nicht. Weil der Vertrag, warte, ist der Vertrag von Carlo Ancelotti?
Der läuft noch ein Jahr, der läuft noch bis 26
bei Real. Genau, aber ich glaube, also Real hat sich auch schon dazu entschieden, ich glaube Ende Mai, dann haben eben die Verabschiedung von Carlo Ancelotti und ab Juni, da soll er dann, oder hat er sollen, eben die brasilianische Nazi übernehmen, für das er dann auch gerade in der Copa. Ach. Ist es Copa?
Copa America.
Glaube es, oder?
Muss der Verein oder die Mannschaft noch ablösen zahlen? Vielleicht kann es natürlich auch sein, dass Real gesagt hat, der, der mehr zahlt, sei es Zaldis oder Brasilien, dann muss man ja. Ja, kann man ja eins und eins zusammenzählen, oder eben nicht eins und eins, sondern ein paar Millionen zusammenzählen, wer da mehr höhere Ablösesummen zahlen kann. Ich weiss es nicht, das sage ich jetzt aus dem Nichts
raus. Ja, das ist ja fix,
nicht,
das
so, das noch ein
es gibt gewisse Ablösesummen, das habe ich jetzt wirklich noch nicht herausgefunden, ob Carlo Ancelotti auch noch eine Ablösesumme müsste drin
sein. Ob das noch eine Rolle könnte spielen, weil wir Zaldis dann mehr zahlen.
Also gut, ich meine, du hast ja gegen keinen Saudi-Verein, auch als brasilianische Nationalmannschaft mit dem Renommee etc., wo du nicht in einen Finanzkrieg gegen ein Saudi-Team ziehst, weil du ziehst einfach immer den Kürzer, oder? Und das ist eigentlich auch das Traurige, dass mittlerweile eine brasilianische Nationalmannschaft mit dieser Ausstrahlung nicht einmal mehr mit irgendeinem Saudi-Club mitziehen kann. Also finanziell, weißt
du? Ja, das ist ein Armutszeugnis, wenn ein Trainer von diesem Format wie ein Carlo Ancelotti Saudi-Arabien vorzieht, der Selecao vorzieht. Das ist ja eigentlich ein Trauerspiel.
Ich finde es vor allem eben halt dann auch klar. Also, Carlo Ancelotti selber, so habe ich gelesen, gehabt, unter anderem bei Transfermarkt, was heisst das? Er prüft jetzt noch das Angebot eben von den Saudi-Clubs, wie viel Geld es der noch zu machen ist, also quasi noch der Abschied oder wie soll der Abgang ein bisschen vergolden. Das finde ich eigentlich schade, sorry. Carlo Ancelotti, Mann, 65.
Der muss nicht irgendwie ein Mikrobudget-Produkt kaufen, glaube ich. Der hat schon ein bisschen Geld auf der höheren Kante, eben wie du sagst, mit 65.
Und weißt du, ich meine, also das Renommee, das du hast, und dann mach doch jetzt noch, Luis Felipe Scolari. Jetzt gehst du noch die Brasilianer trainieren, nimmst da so noch mit. Unter Umständen eben dort, du lässt dich noch vergolden, wirst noch einmal Weltmeister oder so mit. Und geh doch näher. Geh doch mit 70. Ja, dann noch zu den Saudis, wenn du das unbedingt noch willst.
Ja, du kannst Nationalheld werden in Brasilien.
Frage mich darum nachher noch, wie gesungen ist das dann wirklich für Carlo Ancelotti, 65, da musst du langsam aufpassen mit dem Herz, weißt, wenn du dann in die Saudi-Hitze gehst. Oder
da wird er sicher ein schönes, kühles Apartment zahlt bekommen, oder irgendeinen schönen Palast, also das wäre nicht das Problem.
Ja, also ich weiß es auch nicht. ich finde eben dort auch noch, vielleicht noch so, was auch noch ein bisschen ausschlaggebend könnte sein, eben Brasilien will eigentlich der Ancelotti schon ab Juni haben, für die nächste Kampagne zu starten, weil es dann losgeht. Barca hat aber scheinbar gesagt, frühestens ab August. Das könnte jetzt dann eher, Barca, sorry, Real hat aber gesagt, frühestens ab August. Vielleicht ist das auch noch so ein Mitgrund.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Bei Real übrigens, was auch noch für Furore gesorgt hat, das hast du sicher auch gesehen, ich habe es noch in meinen Insta-Stories repostet.
Rüdiger.
Was überlegt sich ein Antonio Rüdiger?
Was erlauben Rüdiger?
Mit dem...
völligen Ausraster.
Ja, wenn er das Kühlpack richtig Schiedsrichter schießt. So ein Giggle, sorry für den Ausdruck, aber wirklich.
Ja, so hat mich auch erstaunt.
Von der Seitenlinie aus.
Ja, das ist derart out of control ist gewesen.
Also weißt du, ich meine, Antonio Rüdiger auch dort, ist ja nicht der erste Ausraster, den er hat, oder? Der deutsche Nationalspieler. Super, fantastischer Spieler, wirklich ein Raubein in der Innenverteidigung, was sich wahrscheinlich jedes Team wünscht. Finde auch für jedes Team einen absoluten Gewinn, zumal auch so einen brauchst, so ein bisschen der Charakter, eben einen, der noch schreist und dann noch mal so ein bisschen das Monster auf den Bitz rauslässt. Finde ich wirklich super. Aber, dass die dann zu solchem Scheiß herlässt, weißt du, das ist nach Grenzen, oder? Was ich meine? Auf dem Spielfeld selber, ja, bis der Herd, bis so der Japsdam, grätscht deine Gegner, meinetwegen halt auch mal um. Ja, setz die mentalen Zeichen auf dem Spielfeld, aber sobald du dann nicht mehr auf dem Spielfeld bist, musst du da den Switch finden und kann ihn abschalten. Und dann nicht noch aus der Auswechselzone Kühlpack richtig Schiedsrichter
Completely. Schiess. Darf ich jetzt die Anekdote? Ja, darum habe ich jetzt gerade so ein bisschen gestockt. Es ist etwa... Ja, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Jetzt darf ich erzählen, die Anekdote, wo jemand mit dem Bomo «I was completely out of control» hat für Furore gesorgt. Und zwar ist es eben, ich will nicht, dass man irgendwie noch herausfindet, wer das könnte gewesen sein, aber es ist aus der Journalisten-Gilde, das kann ja alles sein, das kann ja Radio, Fernsehen, Techniker, Zeitung, alles sein. Nein, es war dann bei einem Auswärtsspiel gewesen, von IB, ein internationales, ist man irgendwie bis morgen um 4 Uhr hat man zum Teil noch Strassenschilder. Hey, die Herren, ich sage jetzt nicht, ob es Damen oder Herren sind, nein, es waren Herren, abgeschraubt. Und nachher im Hotel hat man offenbar, hat es nicht mehr gelangt auf Toilette.
Dann kommt jetzt wieder eine gruselige Geschichte.
In so einem Hotel, in der Lobby, in den Pflanzen, ich kann es nicht anders sagen, reingeschifft. Und dann sind die natürlich vor Rezeption not amused gewesen. Dann hat eben die Person, ist nachher ganz, das ist nachher irgendwie schlumpern. Und nachher hat es aber am nächsten Morgen natürlich das Hotel reklamiert. Nachher hat Ibe die Person herzitiert zur Rezeption und dann hat er eben gesagt: Sorry, I was completely out of control. Genau, das ist die ganze Geschichte.
Es hat doch mal die Story gegeben von, was war das? Also der Paul Gascoigne zum Beispiel, der hat ja garantiert schon mal in eine...
Also der hat mal die Autobiografie gelesen. Der hat mal einen Teamkollegen in die Schuhe geschissen. An seinem Geburtstag. Nein, in Socken geschissen. Genau, und an seinem Geburtstag hat der Schokokuchen mitgebracht. Und nachher, wo die Spieler, das habe ich auch schon mal erzählt, etwa vor ein paar Jahren, wo die Spieler nachher den Kuchen haben gegessen, hat er gesagt,
nein, ach, ja, die probiert zu stoppen.
Paul Gascoigne.
Ja, aber ich habe eigentlich nicht daraus, weil ich weiss nicht mehr, welcher englische Verein, aber es hat auch noch nachher durch die 6. Nacht irgendwo in einem Hotel, Blumentöpfe als Pissoir missbraucht worden. Ich weiss nicht, wir haben auch schon darüber geredet, aber ich komme gerade den Namen nicht mehr sehen. Aber ja, ich habe jetzt völlig vergessen. Was sind wir vorher gesehen?
Wegen Antonio Rüdiger, der auch ein bisschen out of control ist.
Ja. Zu dieser Story natürlich noch herzlichen Glückwunsch an Barcelona und der 2-1. Ist es 2-1 gewesen, Neumann?
2-1-Sieg, oder?
Ich glaube schon. Ja. Gegen Real. Nein, 3-2, natürlich. Gott. Copa-Finale, 3-2. Bist du noch bei mir, oder? Hättest du dir jetzt gerade den Kopf
ausgeschaltet? Ja, immer noch das Bild vor mir. Sorry, ja, wirklich mit der Kopf. Ich bringe das nicht weg, das Bild von denen vor knapp 20 Jahren.
Ja, ich glaube es.
Ah. Oder du hast selber gesehen, wie die Rezeptionistin dann hat völlig entgeistert reingeschaut. Aber verständlich natürlich. Also ich bin auch ein bisschen fremdschämen.
Ja, ja.
Genau. Aber eben, ich habe weder Strassenschilder abgeschraubt, noch sonst irgendetwas.
Du hast einfach nochmal angeführt,
Utensilien als Toilette missbraucht. Nein, ja, gar nichts. Wir sind dann zufälligerweise gleichzeitig mit denen im Hotel gelandet, so eben noch mit Schildern und nachher eben Toilette missbraucht. Drum, genau, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Mhm. Aber ich sage nicht, in welcher Stadt, in welchem Jahr, habe ich jetzt schon ein bisschen angetönt. Aber wenn der auch off the record erzählt, ich weiß nicht, ob du die Person vielleicht sogar noch kennst. Also es ist nicht irgendjemand, wo die breite Öffentlichkeit gehört,
okay.
Kennt.
Genau. Noch schnell etwas zu dieser ganzen Rüdiger-Geschichte mit dem Kühlpackwurf gegen Schiedsrichter. Krass, was halt heutzutage so möglich ist mit der künstlichen Intelligenz. Und der Beschi aus der Ostschweiz hat mir ein Video geschickt gehabt via Insta, wo man der Antonio Rüdiger sieht in einer Interviewsituation und in der offenbar über den Kühlpackwurf redet und sagt eben, es sei absolut gerechtfertigt gewesen und er würde es sofort wieder machen, weil es genau Wortlaut jetzt nicht mehr. Und ich habe mir das angeschaut und man merkt also nicht, ob es echt oder KI generiert. Es ist schlussendlich von der künstlichen Intelligenz generiert gewesen, aber wirklich crazy, was da momentan rumgeistert und ja, das hat mir eigentlich nur gelernt, hey, auch so bei den Sportlerinterviews, was so im Internet rumgeistert, schon zweimal vielleicht noch ein Faktencheck und so machen. Aber ja, spannend, spannend. Look, wir sind schon fast am Schluss. Gleich hätte ich noch kurz schnell mitnehmen, was international, vor allem in England aktuell gerade abgeht. Arsenal, wo ja gestern in der Champions League eingeschaut hat, gegen PSG mit 0-1. Heute Abend, dann noch, also heute Mittwochabend, noch Barca gegen Inter. Wieder eine spannende Angelegenheit. Aber über Arsenal möchte ich weniger über den Match reden.
Über die Choreo, die sie gemacht haben.
Über die Choreo.
Einfach ein Fähnchen vor der anderen also gespannt. Das ist schon gesehen. Das Gunners
Kanonelli. Aber kennst du die Story dahinter?
Nein, also, ich habe nur jetzt gesehen, da, bei den Feeds, dass sich viele lustig machen.
Ja, also das Ding ist das, also die Gunners werden momentan, vor allem im Web meistens, von den Trolls und so, von angenommen und es wird gesagt, dass sogar in den FIFA-Games die Choreos von den Fans besser aussehen, als das, was gestern Abend abgegangen ist bei Arsenal in London selber. Und zwar ist der Umgang für alle, die es jetzt einfach nicht gesehen haben. Sie haben einfach wirklich so eine gigantische rote Fahne eigentlich hinter dem Goal aufgezogen, wo einfach die Kanone von Arsenal drauf zu sehen ist. Aber man hat schon Stunden vor dem Abpfiff hat man erst die Seile gesehen, gespannt werden und so. Also es hat eigentlich auch im Stadion, es hat alles darauf hergedeutet, dass es eine fantastische Choreo wird geben, wahrscheinlich mit Spruchband, mit Feuer, was will ich eh alles. Und dann ist einfach wirklich so eine Fahne aufgezogen worden, so eine grosse. Und das ist momentan gross in der Kritik. Jetzt, die Story dahinter ist ja eigentlich die, dass, das habe ich auch nicht gewusst, dass man das muss. Ich weiß nicht, ob das nur bei Arsenal so ist oder ob das international, ob das wirklich so ein Credo ist, dass man muss als Fans, Fangruppierung, Fankurve, was auch immer, beim Club quasi den Antrag stellen und dann muss sagen, was für eine Choreo man gerne möchte machen. Und der Club hat, also im Namen bei Arsenal, dann gesagt, also sie hat 3 Varianten eingereicht und Arsenal hat scheinbar alle 3 Varianten abgeschmettert, der Club selber, und hat dann gesagt, und ihr macht genau das.
Sehr kreativ.
Aber, also, wie, da bist du ja als, also würde mir auch als Fan auch verarscht vorkommen.
Langweiliger. Also wären die anderen irgendwie eben komplexer gewesen noch mit
das weißt du natürlich jetzt nicht im Nachhinein, ja. Oder was dann alles war geplant. Aber ich gehe davon aus, dass die anderen drei Varianten massiv interessanter, also spannender...
Also langweiliger geht's ja gar nicht.
Nein, eben. Und völlig zu Recht wird jetzt natürlich der Kritik daraus geübt. Und ich frage mich, ja, was denkst du dir als Club? Okay, gut, Arsenal, auf viele Investoren aus dem Ausland, aber dann heisst es einfach, nein, zieht einfach die Fahnen auf. Aber dann machst du doch einfach lieber.
Dann machst du lieber gar nichts. Ja, aber so tust du dich lächerlich machen.
Und vor allem dann noch im internationalen Showfenster. Man muss sich erinnern.
Halbfinale, ja.
Man muss sich erinnern, zum Beispiel jetzt zuletzt international, halt die Champions League ist einfach IBE als Schweizer Verein vertreten gewesen. Aber die geile Choreos, die es dort oben hat. Auch in der Super League. Egal wo, ob in St. Gallen, zu Basel, zu Zürich. Choreos, ja, oder Hühnerhaut überkommst.
Lange Arbeit, die dahinter steckt und wirklich absolut überragende, so kreativ sei es FCB, IB, St. Gallen, einfach alle Vereine.
Ja, und du musst ja auch sehen, das ist eigentlich nichts anderes als das zeigte Herzblut aus dem Fanecken, oder? Für einen Verein, Support eigentlich dementsprechend. Wenn du dann als Verein selber kommst und sagst, okay, natürlich, wenn es irgendwie sexistische oder Homophobie oder
grüße Fans vom FC Schaffhausen an dieser Stelle. Also nicht alle, einfach die paar von Idioten, die dann unsäglich dann die Winterthur.
Frauen, ja. Aber eben, das darf natürlich nicht passieren. Aber wenn du sonst einfach normale, am Club, am Verein zuträgliche Choreos einfach abschmetterst, das schneidest du ja da. Sorry für den Ausdruck jetzt, oder? Aber einfach mal, um es Berndeutsch zu sagen, quasi der Fangruppierung wie die Eier ab und setzt sich noch irgendwie etwas vor, etwas Playmobil-mässig so, und hebt das auf. Das ist ja auch nicht geil. Und da fragst du dich dann als Spieler auch, ja super, jetzt hängen da seit Stunden Seile irgendetwas, freue mich auf eine geile Choreo, und dann klebt und so. Und dann kommt einfach eine Fahne, dann, ja okay, cool, danke. Ja. Aber aus England gibt es noch eben die geile Fanstory. Also geil, nicht für alle Liverpool-Fans, so viel schon mal vorweg. Hast du mitbekommen, Liverpool hat wieder mal Premier League gewonnen. Glückwunsch. Dort zu den Scousers natürlich. Und was aber abgegangen ist im Stadion, hast du dich ein bisschen drum da? Oder ist es nicht?
Nein, ich habe es nicht gross. Also, ja, was eher schon klar ist, war mit dem riesen Vorsprung.
5-1 gegen Tottenham, da ist das Ding nennen.
Gegen gross Erzrival. Nein, wobei, nein, das also, ist mehr Arsenal. Ich habe jetzt noch von Arsenal geredet. Nein, aber verdient der Meister.
Ja, bei Liverpool, es läuft aktuell, es geht alles zusammen, so Puzzlesteine selber. Mohamed Salah verlängert hat. Virgil van Dijk ebenfalls mit dabei. Man hat wirklich ein super Team. Verdienter Premier League Meister. Arsenal, das, was sie da einmal verkackt hat. Es ist, wie es ist. Aber im letzten Match eben jetzt gerade gegen Tottenham, fantastische Leistung auf dem Platz, natürlich auch auf der Ränge, eben die Fans, man war gehypet. So, und wenn man genau hergeschaut hat, aus den Fankurven, der auch gefeiert ist worden, kommt plötzlich blauer Rauch. Jetzt ist die Story dahinter. Man hat den blauen Rauch dann relativ schnell wieder probiert abzustellen, aber du weißt, wie es ist, wenn du so eine Flair, so eine
Rauchbombe, ja, die geht nicht nach 5 Sekunden
stoppen. Genau, und die tut dann einfach, oder? Und die spielt da auch nachher raus. Jetzt ist die Story dahinter ist gesehen, dass Liverpool als Stadt selber hat ja auf der einen Seite eben Liverpool selber und auf der anderen Seite aber auch die Toffees, Everton.
Die sind natürlich
blau. Die sind blau. Und findige Toffee-Fans, also Everton-Fans, haben Liverpool-Fans, wo man gemerkt hat, okay gut, jetzt werden die Meister, einfach um das
Bett zu stellen. Blaue Rauchbombe untergejubelt. Das habe ich nie mitbekommen. Grossartig.
Ja, aber was jetzt eine blaue Rauchbombe gekauft und in mühsamster Kleinarbeit einfach als rote Rauchbombe verkleidet. Also sprich, alles, die ganze Verpackung abgerissen und neu, also in rot daneben her, da. Und die Liverpool-Fans verkauft. Und die Liverpool-Fans haben die nennen. Die haben das Gefühl, dass sie rote Rauchbomben einfach
zu meisten
ist die Farbe vom Erzrival, Stadtrival im Stadion an der Anfield Road.
Das ist aber kreativ.
Das ist so eine geile Story
geworden. Ja, aber die Rivalität ist auch schon, das habe ich auch mal erzählt, dann, wo eBay das Liverpool gegen Everton hat gespielt, ist dann gleichzeitig, ich glaube zwei Stunden vorher, hat Liverpool, also die Reds in Galatasaray, gespielt, ist nachher im Penalty-Schiessen rausgefallen. Genau dann ist etwa die 27. Minute gelaufen zwischen Everton und Ibe, wo ist klar gewesen, hey, Liverpool ist aus oder hat verloren gegen Galatasaray. Und dann ist Jubu, genau, es war glaube ich 16. Final gewesen, genau, es war das K.O.-Spiel gewesen und in der Champions League war Liverpool draussen gewesen. Und die Everton-Fans haben mehr gejubelt als bei eigenen Goal. Also das Stadion ist explodiert.
Genau. So krass, hä?
Obwohl das irgendwie tausende Kilometer entfernt eben der Stadtrival rausgekommen.
Die Rivalität. Aber finde ich, also ich meine natürlich, das schießt als egal welcher Verein du jetzt bist, aber wenn du so gelinkt wirst, schießt es als Fan natürlich riesig
an. Das sind aber mehr als nur eine gesehen, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie viel es gesehen, aber es ist ein riesen Aufwand für das Ergebnis nennen und ich finde es einfach wahnsinnig kreativ.
Ja, es tut ja niemandem weh. Das finde ich wirklich lustige Aktionen, grossartig.
Mit dem auch noch kurz schnell auf den Titel von der heutigen oder von der aktuellen Folge zu sprechen zu kommen. Ich weiss jetzt zwar nicht die aktuelle Folge mit dem Sir Alex Ferguson zu tun gehabt, aber Irrungen und Wirrungen, Sensationen, Blamagen, darum wahrscheinlich das bekannteste Zitat von Sir Alex Ferguson: Football, bloody football.
Bloody Football.
Wenn wir dann noch einen Folgetitel.
Ja, das ist doch schön.
Wenn wir dann noch so den englischen Bezug am Schluss noch drin haben.
Absolut. Wir haben jetzt recht lange über England noch geredet.
Football, Bloody Football. Schaut da, das sagt er so. Football, Bloody Football.
Ich bin nicht der englische Experte, du weißt. Ich komme dir immer fragen, wenn ich einen englischen Ausdruck habe in den News, wie spricht man das aus?
Ah, das hat es schon so gesagt. Football, Bloody. Football, Bloody Hell. Oder? Hat er gesagt.
Du bist eben in Sachen Englisch-Aussprache bin ich miserabel.
Football Bloody Hell, hat er gesagt. Ja. Ja, genau. Football Bloody Hell, so heisst die aktuelle Folge. Ist gut?
Tipptopp.
Machen wir den Deckel drauf. Nächste Woche wieder.
Genau, dann schon wieder die erste Runde von Relegation, respektive Championship Round. Bleiben wir gerade beim Englischen, wie sie auf Neudeutsch heisst.
Ah, und dann wissen wir auch schon mehr Punkte Tickets natürlich für ein Super League-Final.
Cup-Final, nicht Super
League. Super League-Final. Cup-Final, selbstverständlich. Ob der Quad, wo du auch bei welchem Verein es nennen wird, spielen in Zukunft, vielleicht ja der auch schon. Und Champions League auch dort. Es wird geil, ich freue mich drauf. Es ist Frühling, schon fast sommerlich von aussen. Das Herz geht auf momentan.
Oder? Salut.
Also gut, ja, dann machen wir halt. Also, wir tun nicht wieder. Also, salut.
Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Bis nächste Woche.